Brauchcast, der Podcast zu Traditionen und Bräuchen im Ländle mit Wulf Wager.
Hallo Leutler und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brauchcast. Jetzt habt ihr schon lange nichts mehr von mir gehört, aber es steht ein Fest an, und zwar das große Landestreffen der historischen Bürgerwehren und Stadtgarden Württemberg und Hohenzollern am 13. und 14. Juli in Rottenburg. Und das nehme ich jetzt zum Anlass, euch ein bisschen was zu erzählen über die Bürgerwehren, die in Baden-Württemberg, also in Baden, Südhessen und in Württemberg, Hohenzollern, doch eine ganz wichtige Rolle spielen, die so in der Form tatsächlich nirgends anders gibt. Städte entstanden im Mittelalter ungefähr ab dem 12. Jahrhundert, und wenn es Freiheiten gab, dann allenfalls in einer Stadt. In der Stadt gab es eben auch Handel, und der fand auf dem Marktplatz statt. Rings um die Stadt gab es eine Mauer, und diese Mauer schützte die Bewohner wie eine Burg. Die Stadtbewohner nannte man Bürger, und zur Verteidigung der Stadt gab es Bürgerwehren, die in der Regel aus den Mitgliedern der Handwerkszünfte bestanden. Je nach Region, Aufgabe und Gründungszeit auch Bürgerwache oder Bürgermiliz genannt. Jeder wehrfähige freie Mann musste für seine Stadt eintreten und diese im Notfall auch verteidigen. Leibeigene waren ausgeschlossen, denn sie durften keine Waffen. In Südwestdeutschland war das Reich besonders zersplittert. Napoleon zerschlug das sogenannte Heilige Römische Reich deutscher Nationen und wertete Baden und Württemberg deutlich auf. Das evangelische Württemberg wurde größer und wurde Königreich, Baden wurde Großherzogtum. Damit brachen schlechte Zeiten für die Bürgerwehren an. Die neuen Fürsten sahen nämlich in der Volksbewaffnung eine Gefahr, hatten Angst. Eine allgemeine Entwaffnung wurde angeordnet. Die Angst der Obrigkeit legte sich aber, und vor allem König Wilhelm I. hat das Waffendekret gelockert, und so gab es in Württemberg 1828 an 28 Orten wieder Bürgerwehren mit dem Charakter von Wach- und Ehrengarten. Also nicht mehr die Verteidigung stand im Vordergrund, sondern tatsächlich die Ehrengarde. Infolge der Revolution von 1848-49 in Baden wurden viele Bürgerwehren aufgelöst. In Baden durften nur die Bürgerwehren weiter bestehen und Waffen tragen, die dem Fürstenhaus Baden in der Badischen Revolution besondere Treue erwiesen. Zum Beispiel die Reichenau, Bad Peterstal, Harmersbach und Sipplingen. In Württemberg wurde allein die Stadtgarde zu Pferd Stuttgart, die 1652 gegründet wurde, nie verboten. Sie diente König Wilhelm I. als Eskorte, vor allem bei seinen Volksfestbesuchen, aber auch bei allen anderen offiziellen Anlässen des Landes. Heute gibt es in Baden und Württemberg noch 55 historische Bürgerwehren mit etwa 3.500 Mitgliedern. Die Hälfte davon sind Spielleute oder Musiker bzw. Pauker und Trompeter der Berittenen. Im Landesverband historischer Bürgerwehren und Stadtgarten Württemberg-Hohenzollern sind die meisten Bürgerwehren Württembergs zusammengeschlossen. Die Badener sind im Landesverband der historischen Bürgerwehren und Bürgermilizen Baden-Südhessen zusammengeschlossen. Und ich freue mich heute auf ein Gespräch mit zwei ganz besonderen Persönlichkeiten. Zum einen Oberst H.J. Böhm aus Villingen. Er ist Ehrenkommandant der Badischen Bürgerwehren. Und Oberst Jürgen Rosenecker. Er ist Landeskommandant der württembergisch-hohenzollerischen Bürgerwehren. Heute im Brauchcast habe ich zwei sehr kompetente Gesprächspartner, nämlich den Oberst Jürgen Rosenecker. Er ist Landeskommandant der
historischen Bürgerwehren und Stadtgarden Württemberg und Hohenzollern und Hajo Böhm, den Ehrenlandeskommandanten der badisch-südhessischen Bürgerwehren und Milizen. Schön, dass ihr Zeit habt. Wir kennen uns schon sehr lange, deshalb dürfen wir uns auch duzen, ganz gar keine Frage. Wir wollen uns heute ein bisschen über die Geschichte und die Gegenwart der Bürgerwehren in Württemberg, Baden und Hohenzollern unterhalten. Vielleicht die erste Frage an den Herrn Landeskommandanten, den Aktiven, den Jürgen Rosenegger aus Crailsheim. Was sind denn Bürgerwehren überhaupt?
Ja, die historischen Bürgerwehren, die wurden von König Wilhelm, so 1825 rum, wurde ein Bürgerwehrgesetz erlassen, und hier wurde von seitens des Hauses Württemberg festgesetzt, dass jede Stadt, wo einen Amtmann seinen Sitz hat, eine Bürgerwehr gründen soll, zur Hebung der geistlichen und der weltlichen Feste.
Und wie war es in Baden, Hajo?
Ja, also ich möchte vielleicht so sagen, Wolf, ich sage erstmal, was Bürgerwehren nicht sind. Also Bürgerwehren sind nicht das, was man vor Jahren in der Zeitung las, dass Menschen jetzt Bürgerwehren aufstellen, um sich selber zu schützen. Da sind wir in der heutigen Zeit natürlich nicht. Mit dem haben wir absolut nichts zu tun, sondern Bürgerwehren sind eine richtig historische Ereignisse. Wir Bürgerwehren, Milizen und Garden tragen in der Regel die komplette Geschichte unserer Gemeinden und Städte, weil immer auf Verteidigung besonnen, nie auf Angriff, haben unsere Bürgerwehren, Milizen oder Bürgermilitär, wie das dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts hieß, immer die Aufgabe gehabt, die Städte zu schützen, zu verteidigen. Das ging ganz früher von der Brandwache, also von der Feuerwache, bis hin dann tatsächlich zur Verteidigung, wenn Angriffe waren.
Und seit wann gibt es Bürgerwehren überhaupt? Die haben doch nicht erst im 19. Jahrhundert begonnen, die gab es ja schon deutlich früher.
Ja, die Vorläufer, das waren praktisch im Mittelalter die Armbrustschützen, also zum Beispiel in Crailsheim, wo meine Heimatwehr ihren Sitz hat, ist es schon verbrieft praktisch in der Zeit des Mittelalters, wo beim Achilles, sage ich mal, die erste Armbrustschützenkompanie hier gebildet wurde. Wo dann auch praktisch die Städte ihre Befestigungen gemacht haben, ihre Stadtmauern, und dann wollten ja die Bürger hier ihre Stadt verteidigen. Und so wie mein Kollege, der Herr Böhm, schon gesagt hat, sind wir immer nur auf Verteidigung gebrieft gewesen.
Und irgendwann gab es ja dann mal örtliche Polizei und es gab auch ein stehendes Militär. Da waren ja die Bürgerwehren dann irgendwie ein bisschen überflüssig. Oder was ist dann passiert, so Ende des 19. Jahrhunderts? Was haben die da für Aufgaben gehabt? Waren das nicht dann eher repräsentative Aufgaben?
Ja, und meistens natürlich immer praktisch die geistlichen Feste, also die kirchlichen Feste, wurden schon immer im überwiegend katholischen Bereich umrahmt, die Prozessionen und die Hochfeste der Kirche.
Aber nicht nur der Kirche. Wenn König Wilhelm in Württemberg beispielsweise hat ja verordnet, dass in jedem Oberamt es in jeder Stadt einen Bürgerwehr geben sollte, dass wenn er auftritt, er dann entsprechendes geleitet. Also eher so Ehrenformation. Wie war das in Baden?
In Baden war es nicht ganz so hoheitlich geregelt. In Baden waren es mehr oder weniger, wie soll ich sagen, eigenständige Wehren, die sich gebildet haben. Und du fragst vorhin, seit wann gibt es denn das überhaupt? Also wir haben Daten, wir können um 800 bis 900 Jahre zurück, gibt es die ersten Dokumente. Das war dann also, kann man sagen, 1200 und sonst noch irgendetwas. So weit können wir historisch zurückverfolgen, wo die Bürgermilizen und Bürgerwehren entstanden sind.
Und wie viele Bürgerwehren gibt es in Baden heutzutage?
Ja, wir sind 22 mein Bericht war von Bensheim, das ist Südhessen, bis runter an Bodensee, Sipplingen, Reichenau, Freiburg waren 22 und wir sind ungefähr 1200 Mann.
Und wie ist in Württemberg-Hohenzollern, Jürgen?
Da sind wir zurzeit 34 Bürgerwehren mit rund 2500 Mann und Frauen. Wir haben 7 Fanfarenzüge, 6 Trompeterkorps, 15 Spielmannszüge, zwei eigene Musikzüge und sogar noch 9 berittene Abteilungen.
Du sprachst gerade von Frauen. Seit wann gibt es denn Frauen? Weil früher, also waren ja die Männer, der freie Mann durfte eine Waffe tragen, war aber dann auch gefordert, seine Stadt zu verteidigen. Da waren die Frauen außen vor. Seit wann gibt es denn Frauen bei den Bürgerwehren?
Also die Frauen, die gibt es schon in den musiktreibenden Zügen, also im Spielmannszug, im Musikzug, gibt es eigentlich schon, schon von den 80er Jahren. Ich weiß, an unserem 60-jährigen Jubiläum, wo der Landesverband vor 15 Jahren in Ehingen gefeiert hat, da hat der General Schneiderhahn damals noch aktiv die Festrede gehalten. Und da, das war der Opener für die Frauen dann auch bei den, unter Gewehr. Weil der Herr General Schneiderhahn hat gesagt, in seiner Bundeswehr gibt es natürlich auch Soldatinnen bei den Sanitätseinheiten. Und das war eigentlich damals auch der Opener für die Frauen auch bei den Garten, also bei den Gardisten, bei den Gewehrträgern.
Und wie war es in Baden? Seit wann gibt es bei euch Frauen?
Ja, ähnlich. Also im Moment, vielleicht kann ich sagen, hat es richtig begonnen, dass auch immer mehr Frauen, junge Frauen insbesondere, anfragen, ob sie da nicht auch dabei sein können. Und wir haben natürlich in Baden etwas ganz, ganz Tolles von der historischen Bürgerwehr- und Trachtengruppe Villingen. Haben wir, ich glaube, die erste Frau in Baden-Württemberg als Rittmeister. Und die macht hier eine richtig, richtig gute Arbeit. Die hat die Abteilung wieder auf, ich würde mal sagen, wenn alle da sind, auf 15 bis 18 Mann hochgebracht. Und jetzt kommt's, davon sind sicherlich 80% Frauen.
Ja, das ist ja bei der Stadtgarde zum Pferd Stuttgart wirklich auch so. Also die Stadtgarde würde es heute nicht mehr geben, wenn wir nicht Frauen aufgenommen hätten seinerzeit in den 80er Jahren. Es war gegen erheblichen Widerstand, war einfach, die Leute waren einfach in der Denke Kinder ihrer Zeit. Man hat dann hat aber gesagt, ja klar, aber die Männeruniform, das geht gar nicht für die Frauen, hat dann eine eigene Uniform geschaffen, die gut dazu passt und die ja sehr attraktiv ist. Aber ohne die Frauen ging es, glaube ich, bei den Reitern in jeder berittenen Abteilung nicht, Hajo, oder?
Ja, also das ist klar, also das ist schon lange nicht mehr. Die Abteilung war zusammengeschrumpft bis auf 3, 4 Aktive. Und wie gesagt, jetzt sind es wieder 15, 18 Stück. Ich müsste die genaue Zahl erfragen. Und Gott sei Dank gibt es das. Und wir haben Wert drauf gelegt. Wir haben den einzelnen Wehren, Milizen und Garden es überlassen, ob sie Frauen aufnehmen oder nicht. Und es herrschte dann die Meinung vor, wenn wir Frauen aufnehmen und die wollen auch ein Gewehr tragen, dann sollen sie sich bitte auch so anziehen wie ein Mann, also eine Soldatin im Rock. Das gibt es dann da doch nicht. Also wir haben dann Wert drauf gelegt, dass die genauso historisch angezogen ist, auch die Reiterinnen, ähnlich wie ihre männlichen Kollegen.
Ist ja interessant, gell, dass man denkt ja, die Bürgerwehren ist so sehr traditionell, aber dann, wenn solche Dinge sich nicht verändern, dann stirbt ja unter Umständen eine Bürgerwehr auch. Und deshalb ist es da gut, wenn man sich, glaube ich, öffnet für solche Dinge, weil die Gesellschaft verändert sich und deshalb muss sich auch eine Traditionsvereinigung mit verändern, sonst kann sie sich nicht weiterentwickeln, denke ich, oder? Was meint ihr dazu?
Ja, also ich sehe das absolut so. Wir haben natürlich bei uns in den einzelnen Wehren auch noch einen Großteil älterer Kameraden, 70, 75, 80 und noch älter Jahre. Manche davon tun sich schwer mit dem Gedanken, jetzt Frauen dabei zu haben. Andere tun sich leichter, aber es wird nicht mehr zu verhindern sein und wir wollen es auch gar nicht verhindern. Es ist so, wie du sagst, Wolf, die Gesellschaft verändert sich, die Lebensweise verändert sich. Also ich bin froh um so manche junge, stolze Soldatin, die da mitmarschiert.
Thank you.
In Reutlingen wurde jüngst eine Bürgerwehr aufgelöst, mangels Masse. Ist denn schwierig, in den Bürgerwehren neue Rekruten zu bekommen, zu rekrutieren, neue Mitglieder? Wie gestaltet sich das Ganze?
Also bei den musiktreibenden Zügen sehe ich da überhaupt kein Problem. Wo es jetzt Probleme geben könnte, bei den Gewehrträgern, bei den Gardisten. Also da gibt es bei der einen oder anderen wäre schon leichte Probleme, aber im Großen und Ganzen sind wir noch zufrieden. Die Reutlinger sind ja nicht bei uns im Verband. Also weder in Baden noch in Württemberg sind die Verbandsmitglied.
Wie viele Berittene gibt es denn eigentlich in Baden noch?
Also da haben wir ein bisschen, natürlich nicht so viel wie die Württemberg-Hohenzollern. Wir sind, ich zähle es schnell im Kopf zusammen, 4. Also wir sind 4 Berittene, genau.
Okay, und es gibt ja eine unglaubliche Vielfalt von Uniformen. Man könnte ja meinen, ja gut, ja in Baden sind die ein bisschen ähnlich und in Württemberg sind sie ähnlich, aber da gibt es ja wirklich die Uniformen stammen ja aus den verschiedensten Epochen. Wie kommt es denn zur Entwicklung von so einer Uniform?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also da haben natürlich die Wehren und Garden selber geforscht. Woher kommt es denn? Wir haben zum Beispiel eine Uniform in Villingen, über deren Farbe immer wieder geredet wird. Das ist so grau-braun. Das ist unsere Miliz. Und dass deren, also wir haben 3 militärische Abteilungen in Villingen, und dass deren Uniform so braun-grau ist, lag ganz einfach daran, dass der Schneider keinen anderen Stoff besorgen konnte. Und dann kam diese Farbe raus, wobei der Schnitt der Uniform natürlich historisch ist. Und ansonsten haben die Abteilungen Miliz und Kavallerie einfach die Uniform aus der nachnapoleonischen Zeit, so ungefähr 1820. Und das merkt man auch, ich werde also auch angesprochen, wenn ich unterwegs bin. Ah, Franzose, ihr seid Napoleon, sage ich, ja, so ähnlich ist das. Etwas anders, aber tatsächlich, die Uniform stammt aus dieser Zeit, wo dann viele Neugründungen oder Wiedergründungen waren, so zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 1815, 1820, 1830.
Jürgen, wie ist bei euch?
Ja, also und in Württemberg ist es ja so, dass einige Bürgerwehren sogar ja in ihren Reihen sogar unterschiedliche Uniformen haben. Also viele Bürgerwehren haben so einen sogenannten historischen Zug. Das hat Ehingen, das hat Mengen zum Beispiel. In Ehingen, da geht es dann praktisch, da sind die dann weiß-rot in Anlehnung ihrer vorderösterreichischen Zeit, sage ich mal, der historische Zug. Und die normale Bürgerwehr, das sind die braunen, sage ich mal. Und genauso auch in Mengen. Also da gibt es auch einen historischen Zug. Und auch die Kopfbedeckungen sind überall komplett anders. Es werden Pickelhauben getragen, es werden 2 Spitze getragen, es werden 3 Spitze getragen. Also da ist das ganze Portfolio, gibt es da, was so ein Uniformhersteller so in seinem Lieferprogramm hat.
Es ist interessant, also wenn man zum Beispiel jetzt gerade die Stadt Gerlitzerpferd Stuttgart anschaut, die haben ja über die Jahrhunderte unterschiedliche Uniformen gehabt und haben sich da teilweise an die Uniformen des württembergischen Heeres angepasst. Letztmalig 1864, da hat der König Karl eine neue Uniform eingeführt für sein Militär und da hat sich die Stadtgarde zu Pferd Stuttgart angepasst und diese Uniform trägt sie heute noch und zwar völlig unverändert, genau in der Form von damals. Wodurch rechtfertigen denn die Bürgerwehren heutzutage ihre Existenz? Es ist ja immer die Aufgabe, die Städte zu verteidigen. Das tun andere, ist ja gar nicht mehr notwendig, abgesehen davon. Was haben denn die Bürgerwehren heutzutage für Aufgaben? Was machen die, Hajo?
Also, die Bürgerwehren haben eine Existenz, an die, oder Existenzberechtigung, an die denkt man zuerst so gar nicht. Ich habe es vorhin aber schon gesagt, ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Wir tragen die Geschichte unserer Städte und unserer Gemeinden. Es gibt wohl in manchen Gemeinden auch Heimat- und Geschichtsvereine, das ist aber nicht das Gleiche, sondern wir tragen die Geschichte, wir können zurück Jahrhunderte und können ganz genau erzählen, was hat sich in diesen Jahrhunderten, in diesen Gemeinden alles ereignet. Und so tragen wir, wie gesagt, auch das Wachstum unserer Gemeinden in uns. Das finde ich also das Spannendste. Und die Aufgabe ist natürlich klar. Man kann das auch von einer ganz praktischen Seite sehen. Der Jürgen hat es schon gesagt. Wir sind bei Festen dabei, ganz viel von Leichnam. Man nennt das auch die Herrgottssoldaten, ganz viele Frauen, Leichnam, andere kirchliche und städtische Veranstaltungen. Und da werden wir, man kann das so sagen, etwas zur Zierde eingesetzt, also zur Verschönerung der Feste. Das steht auch in manchen Statuten drin. Und ganz neu, oder was heißt ganz neu, aber gut entwickelt hat, so darf ich das sagen, der Jürgen und ich, die Zusammenarbeit mit dem Land Baden-Württemberg, speziell mit dem Innenministerium, mit dem Thomas Strobel, mit dem Innenminister. Und so ist es uns doch gelungen, das eine oder andere, was jetzt sich auch schon als Tradition oder fortschreitend auszeichnet, tatsächlich auch zu installieren. Wir sind in der Regel immer dabei, wenn der Baden-Württembergische Verdienstorden verliehen wird oder andere Festlichkeiten vom Land Baden-Württemberg.
Bei den Heimattagen zum Beispiel.
Hajo. Heimattagen, ganz wichtiger Punkt, ja.
Dass wir bei den Heimattagen am Vorabend einen Zapfenstreich zusammen durchführen. So gibt es ja etliche gemeinsame Veranstaltungen, wo wir zusammen durchführen.
Kommt denn nicht manchmal auch der Vorwurf von irgendwelchen Ecken, ihr seid verkappte Militaristen?
Absolut nicht. Also das, sagen wir, wir sind keine Hobbysoldaten, sondern wir repräsentieren das wehrhafte Bürgertum mit Soldaterle spielen, hat es überhaupt nichts zu tun. Und in die Ecke wollen wir auch gar nicht uns befinden.
Hallo?
Ja, Jürgen, du sagst, es hat damit nichts zu tun, natürlich nicht. Aber ich habe das schon noch erlebt, nicht nur einmal, sondern schon mehrere Male, dass wir tatsächlich so bezeichnet wurden als Anführungszeichen Militaristen, die Ewiggestrigen. Ich erinnere mich, ich hatte ein Kommando in Leipzig. Dort haben wir zur Völkerschlacht 1813 den Zapfenstreich aufgeführt, mit Ehrengästen vom Ministerpräsidenten und dann noch einmal. Und da waren tatsächlich, ich weiß nicht, Friedensaktivisten oder wie man die Leute dort nennt, die haben diesen Zapfenstreich erheblich gestört und uns beschimpft und so weiter, das ganze Programm drauf gehabt. Also das gab es schon noch, aber Gott sei Dank hat sich das die letzten 3 Jahre, den Grund brauche ich glaube ich gar nicht zu nennen, hat sich das total geändert. Das ist sehr erstaunlich, wie sich auch die Meinungen, sagen wir so, der Menschen ändern kann. Also mittlerweile findet das nicht mehr statt, von dem du sprachst wohl.
Ich glaube, es ist auch so, dass die einfach das Bewusstsein für Tradition und für Heimat und für den Wert von Heimat und für den Wert von Tradition sich in der Bevölkerung tatsächlich auch verändert hat. Also ich kann mich selber nur erinnern, als Kind, ich komme aus einer Volkstanzfamilie und wenn wir dann in Stuttgart auf den Killesberg gefahren sind zum offenen Volkstanzen in Tracht, da gab es das, dass Leute vor uns ausgespuckt haben. Das war halt so die 68er Generation, die da unterwegs war, die ich weiß gar nicht, wie das Kaiser halt, APO oder sowas, war da glaube ich der Name.
Ja, parlamentarische Opposition.
Genau, das hat sich wirklich auch tatsächlich verändert, das ist eigentlich auch gut so, denn ich glaube, verkappte Militaristen sind die Bürgerwehr, so wie ich sie kennengelernt habe, tatsächlich wirklich nicht. Gehen wir nochmal zurück zur Tradition. Jede Bürgerwehr hat ja eine Fahne oder Standarte. Was für eine Bedeutung hat das?
Das ist ja praktisch das Feldzeichen und das Identifikationsmerkmal einer Bürgerwehr schlechthin. Auch der Landesverband, also Landesverband Württemberg-Hohenzollern und auch der Badische Verband hat ja auch eine Landesstandarte, sage ich mal, In Württemberg kann ich sagen, vom Haus Württemberg gesponsert. Und das ist schon so ein Identifikationsmerkmal. In Greilsheim zum Beispiel, unsere Fahne, das hat praktisch auf der einen Seite das Stadtwappen von Greilsheim und auf der anderen Seite ein großes W für König Wilhelm. Er war ja praktisch der Initiator mit dem Bürgerwehrgesetz, dass die Bürgerwache Greilsheim damals am 31.05.1830 an Pfingsten damals gegründet wurde.
Es ist ja heute noch so, wenn du mit Bundeswehrkompanien, Divisionen, Bataillonen unterwegs bist, die haben ja alle ihr sogenanntes Feldzeichen. Und das Feldzeichen ist immer eine Abbildung dieses Teils der Wehr, der Kompanie oder des Bataillons oder was auch immer. Und so ist natürlich auch die Fahne und die Standarte, wenn man ganz früh zurückgeht, in den Kämpfen, als noch tatsächlich gekämpft wurde, so Mann zu Mann, war die Fahne oder die Standarte mit das Wichtigste, was sich da überhaupt, was da unterwegs war, weil das war Orientierung, und das ist es heute noch, Orientierung und Zeichen, wo sind wir? Wenn die Fahne oder die Standarte verloren ging, hat sich teilweise der Mut der Soldaten dann natürlich gesenkt, sagt, okay, wir haben keine Fahne mehr, wir haben keine Führung mehr. Ich vereinfache stark, aber dass es verständlich wird, wir haben keine Führung mehr und jetzt brauchen wir im Prinzip auch nicht mehr zu kämpfen. Unsere Offiziere und Soldaten, unsere Offiziere und auch unser Fähnrich ist nicht mehr vorhanden. Wem sollen wir jetzt folgen? Also ich habe es ein bisschen stark vereinfacht, aber vom Sinn her passt es so.
Anfang des 19. Jahrhunderts hat zumindest in Württemberg König Friedrich, der erste württembergische König, die Bürgerwehren alle entwaffnet. Er hat ein bisschen Angst gehabt, glaube ich, auch vor den Bürgerwehren, wenn da wirklich Bürger mit Waffen unterwegs sind. Das hat sein Sohn und Nachfolger König Wilhelm dann etwas wieder zurückgenommen und hat sogar bestimmt, neue Bürgerwehren zu gründen. Aber wie war das denn in der Badischen Volkserhebung 1848, Hajo? Wie war denn das? Ja, das auf welcher Seite war denn da die Bürgerwehr?
Das ist natürlich ein super, super interessantes Thema. 1848, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts hat uns eine Rede gehalten, als 75 Jahre Baden-Württemberg gefeiert wurden und sagte, eigentlich wurde dort der Ursprung gelegt zur Gründung unseres Grundgesetzes. Das ist so hochinteressant, da könnte man stundenlang zuhören. Und 1848, Badische Revolution, der Ausgang von vielen, das kennt eigentlich jeder. Vorher noch Paulskirche, das sind die Zusammenhänge, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, das alles hier zu erzählen. Und bei uns gab es natürlich auch viele, die meisten wurden entwaffnet, tatsächlich. Und da gab es welche, die nicht entwaffnet wurden. Ich kann ein Beispiel machen mit Sipplingen. Die Sipplinger wurden nicht entwaffnet, weil sie ihrem Lehnsherrn, den Grafen und Baronen von und zu Bodmann, geholfen haben. Die haben sie aus den Fängen von Revolutionären befreit und dafür wurden die Sipplinger nicht entwaffnet. Und das hat man jetzt eben gefeiert oder feiert man dieses Jahr. Diese 175 Jahre, dass Sipplingen dieses Vorrecht hatte, die Waffen behalten zu dürfen.
Das war jetzt aber erst nach der Revolution. Was war während der Revolution? Haben sich da die Bürgerwehren auf die Seite der Freischärler geschlagen oder eher auf die Seite der Herrschaft?
Teils. Also tendenziell eher auf die Freischärler, darum wurden sie ja auch entwaffnet und andere eben nicht. Also es gab da kein einheitliches Bild.
Wo kommen denn heute die Waffen her? Das sind ja teilweise historische Gewehre und Degen, Säbel. Wie kommt man zu sowas? Wo gibt es denn sowas?
Also nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Waffen abhanden gekommen. Also da haben die Besatzungstruppe haben die stellerweise dann mitgenommen. Die hängen jetzt über irgendwelchen Kaminen in Amerika. Dazu gab es das Land Baden-Württemberg, hat dann in der Schweiz, Schweizer Ordnanzgewehre, ich glaube 4000 Stück damals, bestellt und hat es dann praktisch den Bürgerwehren zur Verfügung gestellt. Einige waren schlauer, also zum Beispiel Ellwangen, meine Nachbarwehr in Ellwangen, die waren ein bisschen schlauer und haben sie dann im Wald vergraben, und wo sich das dann alles wieder beruhigt hat, dann wurden die da dann wieder ausgegraben. Da hat dann zum Beispiel, wo die Dreizeiler Bürgerwache nach dem Krieg wieder angefangen hat, haben wir die uns ausgeliehen gehabt, und wo dann die Ellwanger 1957 auch wieder angefangen haben, haben wir die denen wieder gegeben, und dann nahmen wir diese Schweizer Ordnanzgewehre.
Und wie ist ansonsten mit Uniformbeschaffung? Ist das sicherlich nicht einfach? Tschakos, Säbel, Gewehre, Tressen, Epauletten und all dieses Zubehör, was man braucht für die historischen Uniformen, die zu bekommen, das ist dort, da tut man sich doch echt schwer.
Es gibt schon noch Firmen, die sowas herstellen, aber es ist alles auch eine Frage des Geldes. Also es ist unwahrscheinlich, was so eine komplette Uniform jetzt kostet. Da sind wir, ich sage mal, fast bei über 2000 Euro, wenn man da alles zusammenrechnet. Und wenn es dann ein Offizier ist mit Epauletten und mit Säbel und so weiter, da sind wir dann noch höher dabei.
Und das trägt jeder selber, jeder Bürgerwehrmann selber, oder zahlt es die Bürgerwehr? Und wenn ja, wie kommt die zu Geld? Oder beteiligt sich da auch das Land womöglich?
Das ist unterschiedlich. Also bei den meisten Wehren wird es vom Verein her übernommen, und wir dürfen auch einen Landeszuschuss abwickeln. Also in den letzten Jahren waren es immer 30% dieser Anschaffungskosten, wo dann das Land Baden-Württemberg diese ja, Anschaffungen unterstützt hat.
Gibt es heute noch Neugründungen von Bürgerwehren, die sich womöglich auf eine alte Tradition berufen, die sagen, das gab es mal bei uns und das wollen wir jetzt wieder neu machen? Weil es gibt ja viele Bürgerwehren, die sind nach dem Krieg, die haben im 19. Jahrhundert ihre Tradition verloren und sind dann nach dem Krieg wieder neu gegründet worden. Wie ist das jetzt heute? Gibt es das immer noch, Jürgen?
Also in Württemberg ist es klar geregelt. Also wir dürfen nur Bürgerwehren aufnehmen, die damals 1825, sage ich mal, in diesem, ja, da gab es eine Erhebung vom Königreich Württemberg. Und diese Akten gibt es noch im Staatsarchiv. Und die Bürgerwehren, die dort ja, oder verbrieft sind, die nehmen wir auch auf. Also, und dann gibt es sogar auch Lithografien. Ja, zum Beispiel bei uns war ja die aktuellste Wehr, wo wir ja wieder gegründet haben, ist ja Cannstatt. Und da lief es ja auch genauso.
Wie ist in Baden?
Ja, also Neugründungen haben wir in Baden keine, aber ich kann noch berichten, es gibt in Ostrach noch, ist auch Württemberg, gehört allerdings nicht dem Verband an. In Ostrach gibt es noch eine, ich glaube, vor 5 oder 6 Jahren neu gegründete Ostracher Kavallerie. Ich glaube, die heißen ein bisschen Ostracher Dragoner. Da gibt es auch eine spezifischere Bezeichnung noch dafür. Und das sind so 7, 8 Mann, die, wie gesagt, die sich vor 6, 7 Jahren zusammengefunden haben, haben historisch belegt, was sich dort abgespielt hat. Und die feiern jetzt schon, in diesem Jahr, feiern die schon ein 200-jähriges Jubiläum von diesem Ereignis, auf das sie sich beziehen, warum sie begründet wurden. Also ganz tolle Kameraden in Ostrach.
Also gibt es doch wieder Vereine oder Gruppen, die an all die Traditionen aufgreifen und das wieder neu beleben.
Ja,
Das ist
es
ja
gibt
eigentlich
so,
schön. Gibt es eigentlich Bürgerwehren nur in Baden-Württemberg oder gibt es die auch in anderen Regionen?
Also der Schwerpunkt ist eindeutig in Baden-Württemberg, ganz eindeutig. Wir in Baden-Württemberg, wir haben es vorhin gesagt, wir sind 22, Jürgen mit seinen Einheiten sind 34. Dann haben wir in Bayern die sogenannten Landwehren. Das sind auch so um die 20 Einheiten, Nordbayern, hauptsächlich Nordbayern, Franken ein bisschen runter, weil im Süden von Bayern haben wir dann die Schützengesellschaften, die Schützenvereine. Aber es gibt immerhin 22 Landwehren, so nennen die sich auch in Bayern, und ein paar wenige auch außerhalb von Süddeutschland, aber dann ist es schon sehr mager. Stimmt so, Jürgen, gell?
Ja, und Österreich, wir haben auch Bürgergarten, da sind wir auch mit dem Verband der oberösterreichischen Bürgerwehren und Garten sehr ja, befreundet und verbunden. Also es gibt schon ähnliche Vereinigungen, und da wollen wir ja jetzt auch praktisch das forcieren, dass wir immaterielles Kulturerbe diese Situation angehen zusammen.
Genau.
Wie wichtig ist denn das militärische Zeremoniell bei den Bürgerwehren? Ich weiß, dass außer den Feuerwehren nur die Bürgerwehren die einzigen sind, die den großen Zapfenstreich als militärisches Zeremoniell durchführen dürfen. Aber wie wichtig ist denn den Bürgerwehren neben der Kameradschaft das militärische Zeremoniell?
Also, ich darf sagen, mir als Landeskommandant war das militärische Zeremoniell sehr wichtig, weil das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil von dem, was wir tun. Stellt ihr vor, wir sind bei einem Umzug, was ja sehr häufig der Fall ist, und wir kommen dann daher, sage ich jetzt einfach mal, der eine weiß nicht, wo links und rechts ist, und dann das geht gar nicht, sondern wir müssen schon militärisch auftreten, und militärisch auftreten heißt unter anderem auch, wir laufen, wenn wir unterwegs sind, gehen wir im Gleichschritt. Also das ist schon mal etwas Militärisches, sonst sieht das nichts gleich. Und das Militärische geht vom Anziehen, von der Anzugsordnung bis zur Ausführung von Befehlen. Da habe ich persönlich sehr großen Wert darauf gelegt.
Ja, gerade der große Zapfenstreich ist ja uns da auch wichtig, dass der formell einwandfrei vonstatten geht. In vielen Orten bei den Bürgerwehren wird es ja am Vorabend von Fronleichnam durchgeführt. Und da ist es uns natürlich auch als Verband immer sehr wichtig, dass das nach diesen Regelungen, auch wie das die Bundeswehr aufführt, geschieht. Und natürlich, dass es auch nicht beliebig wird, sondern wirklich nur bei herausragenden Ereignissen dann ja, durchgeführt wird. Und nicht irgendwie bei jedem Stadtfest oder so, sondern wirklich nur bei großen Jubiläen oder dann halt gerade bei Fronleichnam.
Augen gerade! Aus! Fackelträger links und rechts! Ab! Fackelträger! Marsch! Fackelträger! Halt! Links und rechts! Ab! Großer Zapfenstreich! Rechts! Um! Großer Zapfenstreich! Marsch!
Jürgen, du bist ja noch amtierender Landeskommandant von Württemberg und Hajo, du warst viele Jahre Landeskommandant von Baden. Das ist ja im Ehrenamt ein irre Aufwand. Wie viel Zeitaufwand verbirgt sich denn dahinter, sowas zu machen? Kann man das irgendwie in Stunden, Tage, Wochen fassen? Da lachen
Also
sie die zwei.
die Frage muss ich dem Jürgen stellen, da ist er der absolute Spezialist. Jürgen, erzähl mal.
Also jetzt gerade, jetzt ist Hochsaison. Also ich sage mal, das fängt Ende März so an, wenn dann die Kommandantentagungen und die Mitgliederversammlungen sind und dann geht es praktisch bis in den Herbst rein. Also da habe ich eigentlich kein Wochenende, wo ich keine Bürgerwehrveranstaltung besuche. Und dann natürlich unter der Woche, sage mal natürlich Sitzungen, Ehrungssituationen vorzubereiten, Nachfrage. Also das ist schon enorm, was man da ehrenamtlich aufwendet. Und das muss man leben. Also das kann man nicht irgendwie sagen, hey, das mache ich halt, sondern das muss man leben. Und für mich gehört dieses Bürgerwehrwesen zu meinem Leben dazu. Und man muss natürlich auch eine Frau und Familie haben, die hier dann natürlich auch dahinter stehen.
Das wollte ich gerade fragen, wie ist denn das zu vereinbaren? Ihr seid ja beide nicht allein stehen, sondern ihr habt ja Familie. Wie ist das zu vereinbaren? Was sagt da die Frau dazu?
Ja, also das geht natürlich, so wie Jürgen schon gesagt hat, definitiv nur, wenn man nicht jedes Wochenende neu erklären muss, dass ich jetzt wieder außer Haus bin, sondern dass man das schon weiß und sagt, okay, am Wochenende bin ich dort und dort. Und bei mir war es natürlich ähnlich wie beim Jürgen, lang nicht diese Anzahl von Ausrückungen, so wie sie der Jürgen hat. Wir haben mal bei dir, Jürgen, über 80 Ereignisse gesprochen im Jahr, wo du unterwegs bist. Bei
Ui.
mir waren es 30. Aber auch jedes zweite Wochenende kann man sagen, irgendwo unterwegs, Samstag, Sonntag, hinfahren, übernachten. Also ich bin pro Jahr im Schnitt 5000 Kilometer gefahren. Ich weiß nicht, wie viele Übernachtungen ich hatte am Wochenende, 10 bestimmt. Also es war dann, man darf das ja nicht sehen, man muss ja vorbereiten, muss ja nachbereiten. Manchmal ist man selber der Organisator. Und so als Landeskommandant ist man natürlich immer so ein bisschen im Mittelpunkt von allem und man will ja gut aussehen, man will ja seinen Verband repräsentieren und es war mir persönlich auch immer eine Ehre, Ehrengast dann zu sein und diese ganzen Veranstaltungen von Bensheim bis Sipplingen bis Freiburg dabei zu sein. Es war eine traumhaft schöne Zeit für mich und die ist jetzt vorbei.
Aber als Ehrenlandeskommandant kann man ja auch noch bei einer
Ja,
anderen
natürlich.
Veranstaltung mit dabei
Habe ich
sein.
am Wochenende bemerkt, ja.
Siehst mal. Ja, ihr Lieben, das war jetzt eine schöne Dreiviertelstunde mit euch zu plaudern über
Das
die
ist wahr.
Geschichte und Gegenwart der Bürgerwehren. Was wäre denn euer persönlicher Wunsch für die Bürgerwehren für die Zukunft? Was stellt ihr euch vor? Vielleicht Jürgen, du zuerst. Was ist dein Wunsch für die Zukunft der Bürgerwehren in Baden und Württemberg?
Ja, auf alle Fälle, dass es weitergeht, dass wir genügend Mitglieder, genügend Männer und Frauen finden, die unser schönes Hobby mit uns teilen möchten. Und ja, also gerade im Musikbereich sehe ich da gar nicht so viel ja, Probleme. Gerade unter der Gewährzüge, da haben wir ein bisschen Bauchschmerzen. Aber wir stellen uns diesen Aufgaben, wir wollen interessant bleiben. Und du hast ja auch gemerkt, mit den Frauen und so weiter, man ist ja da der Zukunft zugewandt. Und ja, man ist da einfach guter Dinge und man muss einfach ein gutes Klima schaffen, dass die Leute auch gerne zu uns kommen. Und da denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg und sind auch einfach frohen Mutes.
Hajo, was ist dein Wunsch?
Ja, also mein Wunsch ist, dass wir sprachen schon von Veränderungen, dass die Veränderungen, die zwangsläufig ja manchmal auch über uns hinwegfegen, dass wir so flexibel sind, auf die Veränderungen zu reagieren, ohne dass wir unseren Wesenskern aufs Spiel setzen.
Wunderbar, das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch beim Ehrenlandeskommandanten der Badisch Südhessischen Bürgerwehren und Milizen Hajo Böhm aus Villingen und beim Landeskommandanten der Württembergisch-Hohenzollerischen Bürgerwehren und Stadtgarden bei Jürgen Rosenegger aus Crailsheim. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und bei euch zum Zuhören bedanke ich mich auch sehr herzlich, bis es das nächste Mal wieder heißt.
Brauchcast, der Podcast zu Traditionen und Bräuchen im Ländle mit Wulf Wager.
Und hier noch ein kleiner Veranstaltungshinweis. Am Wochenende 13. und 14. Juli 2024 findet in Rottenburg am Neckar das Landestreffen der historischen Bürgerwehren und Stadtgarten Württemberg-Hohenzollern statt aus Anlass des 750-jährigen Stadtjubiläums. Am Samstagabend, 13. Juli, gibt es einen großen Zapfenstreich und am Sonntag um 14 Uhr einen großen Festzug. Lade euch herzlich dazu ein und dann tschüss, bis es nächstes Mal wieder heißt.
Brauchcast, der Podcast zu Traditionen und Bräuchen im Ländle mit Wulf Wager.